Und mein Herz und sein Wort gehen eine Einheit ein. Und Vertrauen und Leben in Reinheit wird für mich zur zweiten Natur oder zur ersten Natur. Es wird normal. Das ist, wofür ich gemacht bin. Okay. Da gibt es viel drüber zu sagen. Hebräer 4, Vers 12, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist. Das Wort muss in uns arbeiten. Und was ist seine Arbeit? Es trennt, was nicht zusammengehört. Es trennt Seele und Geist. Und dann heißt es, es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Gottes Wort beurteilt und sagt, das ist in Ordnung, das gefällt mir und das ist total daneben. Gottes Wort wird eine beurteilende, richtende Instanz in unserem Herzen. Wenn wir uns füllen mit dem Wort, ich habe mein Wort in deinem Herzen verwahrt, Psalm 119, Vers 11, damit ich nicht gegen dich sündige. Das Wort in unserem Herzen ist das Bollwerk gegen die Sünde. Das Bollwerk gegen die Verführung, Kompromisse zu machen. Wo uns dann eingeredet wird, es sieht ja keiner. Oder es ist ja nur einmal. Einmal ist keinmal, sprach die Jungfrau. Was für ein Schwachsinn. Und da sind Angebote, die uns sagen, du, das ist ja jetzt ein privater Bereich, da schaut ja keiner hin. Du bist jetzt ganz alleine vor deinem Computer. Niemand sieht dich, niemand wird davon hören. Du kannst ja mal schnell hier. Nein, kannst du nicht, willst du nicht, wirst du nicht, weil Gott da ist, weil du in Verbindung bist mit ihm und weil du weißt, womit du dich füllst, wird ihn verherrlichen oder beleidigen. Wird deinen Feinden Anlass geben zur Lästerung. So, du bewahrst dich, weil du ihn liebst, nicht weil du Angst hast, dass es rauskommt, sondern weil du ihn ehren willst. Ich habe dein Wort in meinem Herzen verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Okay, Nummer 3 erwähne ich ganz kurz nur, ich habe es auch schon mal angesprochen, und das ist, wo wir für uns und füreinander diese apostolischen Gebete beten, Epheser 1, 15 bis 22, Kolosser 1, 9, folgende. Und die gehen immer nur um eins, Offenbarung zu bekommen, erfüllt zu werden von Erkenntnis des Willens Gottes, durch den Heiligen Geist den Schleier weggenommen zu bekommen und Gott zu sehen, wer er ist, zu sehen, welche Absichten er hat, zu sehen, wie er ist zu uns. Und zu begreifen, was es bedeutet, dass wir ihn haben und dass wir mit ihm leben dürfen. Darum muss gebetet werden. Das ist, was Paulus getan hat. Und das ist, was andere Menschen getan haben für Gemeinden. Der große Held Epaphras gibt sein ganzes Leben für zwei Gemeinden. Er tut nichts anderes als Fürbitte für zwei Gemeinden. Und er wird der treue Epaphras genannt. Und er betet nur ein einziges Gebet, dass sie erfüllt werden mit Erkenntnis des ganzen Willens Gottes. Das ist, was Nummer 1 gebetet werden muss. Das ist, worum es geht. Wir beten so viele Dinge, aber lass uns das beten, was von den Aposteln her als wichtig und als fundamental gesehen wird. Okay, das ist ein extra Teaching, das lasse ich jetzt einfach aus Zeitgründen weg. Ich will noch zu sprechen kommen auf den vierten und wichtigen Punkt. Wir können diese Dinge haben und wenn wir den letzten Punkt weglassen, werden wir trotzdem in die Irre gehen und wir werden nicht erleben, wie unser Herz verändert wird. Und ich nenne das verbindliche Beziehungen. Oder ich kann auch sagen, Offenheit für Feedback und Korrektur. Wir haben Beziehungen untereinander, wo wir den anderen ernst nehmen. Und wo wir offen sind, zu hören, was Gott durch den anderen zu uns zu sagen hat. Wir glauben alle, ja, man kann Gottes Stimme hören. Ja, machen Seminare, kaufen Bücher, lesen darüber, studieren und so weiter. Aber dann hört es manchmal auf und wir glauben nicht, dass auch der andere Stimme Gottes hören kann. Und dass Gott durch den anderen zu uns sprechen kann. Wir denken, ja, Gott redet zu mir. Ja, aber oftmals ist es so, wir haben uns verrannt, wir haben uns verhärtet, wir sind nicht erreichbar und Gott sagt, kein Problem, ich habe eine zweite Sicherheitslinie und das sind deine Geschwister. Und wenn du nicht mehr Gott hörst und sie sind im Geist, sie werden dir sagen, wo es gefährlich wird. Sie werden dir sagen, wo eine Linie ist, die du nicht überschreiten darfst. Sie werden dich warnen. Sie werden dir sagen, was mit dir los ist, weil sie dich lieben, weil sie auch tun, was ich gelehrt habe und nicht mehr von Menschenfurcht und Menschengefälligkeit geprägt sind, sondern ihre Verantwortung jetzt wahrnehmen. Und Gott redet durch die Geschwister. Gott redet durch Menschen. Und wenn wir das überhören in der Gemeinde, sagt Gott, haben wir immer noch eine dritte Sicherungslinie eingebaut und das ist Leid durch harte Umstände. So, es gibt drei Bereiche. Du hörst Gott selber durch das Wort, durch Lesen der Bibel, durch Hören der Predigt oder vielleicht du bist in Gebetsgemeinschaft und jemand betet etwas und du hast das Gefühl, wie wenn der Heilige Geist dir auf die Schulter tippt und sagt, jetzt musst du mal gut zuhören, diese Passage ist für dich. Das heißt nicht, dass wir im Gebet geheime Botschaften an Geschwister schicken. Ja? Das tun wir nicht, das sollen wir nicht. Das Gebet wird unecht, wenn wir da irgendwie Botschaften schicken. Ja? Sondern wir reden zu Gott, aber trotzdem gebraucht der Herr wahrhaftige Gebete, um zu Menschen zu reden. Ja, und denke, wir alle kennen das. Oder jemand erzählt einfach irgendeine Geschichte, erzählt, was er erlebt hat, oder erzählt, durch was er gerade geht, oder erzählt, was Gott ihm gezeigt hat. Und es ist wie wenn der Heilige Geist sagt, du, das ist jetzt für dich, das ist bei dir genauso. Und das war nicht nur für den, das musst du jetzt hören, das ist für dich. Ja, das ist die erste Ebene, Gott redet zu uns selbst. Die zweite Ebene ist, Gott redet zu uns durch unsere Geschwister. Und wir sollen das glauben und wir sollen dafür offen sein und wir sollen in dieser inneren Bereitschaft leben. Gott kann mich korrigieren. Gott kann auch mich ermutigen. Ja, wenn ich sage Feedback und Korrektur, das ist dann nicht nur negativ. Ja, es kann auch sein, was wir unbedingt einüben sollen. Du siehst etwas Gutes, was Gott tut in einem Menschen. Und du sagst, hey, ich sehe, dass bei dir irgendwie Klarheit wächst, Entschiedenheit wächst. Ja, ich sehe, dass du da geradliniger wirst. Und das freut mich so, das zu sehen. Und das kann so ermutigend sein, so hilfreich sein. Weil meistens die anderen Veränderungen bei dir eher sehen als du selber. Und deswegen zu sagen, hey, ich sehe, was Gott bei dir tut und das ist wunderbar und das freut mich, ist so eine Ermutigung. Und das brauchen wir unbedingt. Öffne die Augen und sag, Gott, hilf mir, Menschen zu ermutigen. Hilf mir, Dinge zu sehen bei meinen Geschwistern, die positiv sind. Und ich will das bestätigen und das hervorheben, was du tust. Das hat auch den Effekt, dass dadurch Vertrauen wächst und dass ich erkenne, der andere ist für mich. Und wenn dann einmal dieselbe Person kommt mit Korrektur, ist es für mich viel leichter. Ich kann mich erinnern, hey, der ist ja für mich, der ist jetzt nicht mein Feind, nur weil er etwas sagt, was irgendwie an die Substanz geht. Und wir alle mögen nicht korrigiert zu werden, stimmt das? Und Gott hat auch nirgendwo gesagt, das musst du lieben. Du musst es nur ertragen. Du musst es nur ertragen und nicht abwehren und dagegen kämpfen. Ja? So, wenn du ein komisches Gefühl hast, macht ja nichts. Ja? Aber sag, ich will es trotzdem hören. Ja? Und der Unterschied zwischen der Gemeinschaft der Gläubigen in der Gemeinde und der Gemeinschaft im Geflügelzuchtverein ist die Verantwortung, die wir füreinander haben. Im Glaubensbekenntnis heißt, ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen. Was ist die Gemeinschaft der Heiligen? Ja, da sitzen wir in Reihen und ich sehe den Hinterkopf des Vordermanns. Nein, das ist nicht die Gemeinschaft der Heiligen. Die Gemeinschaft der Heiligen ist ein Umgang in Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit und Verantwortung miteinander. Und in vielen Gemeinden gibt es weniger Verantwortung füreinander als im Geflügelzuchtverein. Und Leute kommen in die Versammlung und sagen, du, ich will hier niemanden kennenlernen. Ich will auch nicht, dass irgendwer mich kennenlernt. Ich will einfach nur das schöne Programm hier vorne genießen. Und deswegen komme ich 5 Minuten später, das spricht mich keiner an. Und ich gehe 5 Minuten eher, das spricht mir auch keiner an. Ich will einfach nur das Programm genießen. Hallo, das funktioniert im Theater, aber nicht in einer echten neutestamentlichen Gemeinde. Neutestamentliche Gemeinde, das Zentrum sind nicht die Gottesdienste, das Zentrum ist im Wohnzimmer, Auge in Auge. Und wenn eine Gemeinde nicht Hauskreise hat, wird niemals das Wesen Christi hervorkommen. Ich glaube nicht an Heiligung durch Versammlungen, ich glaube nicht an so etwas. Eisen schärft Eisen. Das Gesicht des Mannes wird geschärft durch den anderen. Wir brauchen Gemeinschaft, der Hauskreis oder nenn es wie du willst, aber die Kleingruppe, die zusammenkommt, da wird geübt zu vergeben, sich einander unterzuordnen, sich was sagen zu lassen, Verantwortung zu zeigen, sich ins Leben zu schauen, füreinander zu beten, Sünde zu bekennen. Das sind alles Dinge, die können wir Sonntagmorgen in der Versammlung nie tun. Und wenn wir diese Dinge weglassen und sagen, du Hauptsache, wir haben tolle Lobpreisfeste und Hauptsache, irgendwie hier gibt es eine fetzige Predigt und den Rest macht der Herr alleine zu Hause. Das ist nicht Neues Testament. Das ist nicht Neues Testament. Wir brauchen einen Ort, wo Menschen sind, die uns kennenlernen. Wir brauchen einen Ort, wo wir unsere Sünde bekennen. Wir brauchen einen Ort, wo Menschen praktisch zeigen können, dass sie für uns Verantwortung übernommen haben. Das brauchen wir. Alleine im Hebräerbrief hast du dreimal diese Betonung der Beziehung und der Verantwortung füreinander. Und in vielen Gemeinden ist deswegen so sterile Luft oder so viel Komisches, Beklemmendes und Misstrauisches, weil die Gläubigen niemals realisiert haben, ich bin Teil dieser Familie, ich übernehme Verantwortung für die anderen und ich erlaube den anderen, Verantwortung für mich zu übernehmen. Die schauen auf mich und die lieben mich so sehr, wenn ich anfange zu spinnen, wenn ich anfange hart zu reagieren mit meiner Frau oder meine Kinder oder anfange irgendwelchen Blödsinn zu erzählen. Die lieben mich so sehr, dass sie sagen, du, kann ich meine Tasse Kaffee mit dir trinken? Mir ist das und das in letzter Zeit aufgefallen. Mach dir doch mal bitte darüber Gedanken. So könnte man starten, ganz harmlos. Ohne irgendwie eine große Analyse. Wir berichten einfach nur dem anderen, was wir sehen. Und er kann schwer gegen das angehen, weil was ich sehe, sehe ich. Und nein, das ist nicht so. Du, ich habe es erlebt. Ich habe es gesehen. Ich war da. Ich habe es mitgekriegt, wie du deine Frau angeblafft hast, hier noch im Treppenhaus. Ich habe es gesehen. Ich habe es gehört. Und ich glaube, das ist nicht, wie ein christlicher Mann mit seiner Frau oder mit seinen Kindern umgehen sollte. Mach dir darüber Gedanken. Ich habe es nicht nur einmal erlebt, sondern ich habe es viele Male erlebt und mir scheint, dass es intensiver wird. So mach dir bitte Gedanken. Damit zeige ich, dass ich den anderen lieb habe. Ich liebe ihn zu sehr, als dass ich ihn weiter den falschen Weg gehen lasse. In den allermeisten Gemeinden, die ich kenne, findet so etwas nicht statt. Und das ist, warum Gott nicht mitmacht. Wenn wir Theater wollen, sagt er, okay, dafür braucht er mich nicht. Wenn wir unecht sind, wenn wir nicht ehrlich sind, wenn wir uns übereinander aufregen, übereinander reden, übereinander schimpfen, mit Finger zeigen, zornig sind, anklagen, betrüben wir den Heiligen Geist. Und dann spielt es keine Rolle, wie viele Hunderte oder wie viele Tausende sitzen. Die Sünde wird nur multipliziert. Die kleinen Vergehen, die wir so völlig für normal und für zum Leben zugehörig halten, untereinander, das sind die Dinge, die den Heiligen Geist betrüben. Zorn, Bitterkeit, Geschrei, Lästerung. Ih, hast du gesehen, was die heute wieder für einen Fummel anhatte? Und vorher noch, ach Schwester, das steht dir aber gut, das Kleid. Igitt, was für eine Heuchelei. Warum lobst du etwas, was du abscheulich findest? Du musst nicht sagen, das ist ja ein reizendes Kleid und zu Hause sagst du, hast du das gesehen? Das ist ja unmöglich. Wie kann die sowas anziehen? Hey, so etwas ist in der Welt normal, aber nicht bei uns. Oder nett, sich zu bedanken für die Predigt, hat mich sehr auferbaut. Und dann zu Hause das auseinanderzunehmen und sich zu empören. Ihr Lieben, das sind Dinge, das geht nicht. Ja, ja zu sagen und im Grunde genommen denkt man, pff, wenn der wüsste, wie ich wirklich denke. Die Liebe sei ungeheuchelt. Wir sprechen die Wahrheit in Liebe. Wir denken nicht, wir sprechen. Ja, aber wenn ich sagen würde, was ich wirklich denke, dann würde der in die Luft gehen. Ja, dann lass ihn in die Luft gehen. Kannst ihn wieder auffangen, wenn er wieder runterkommt. Du bist nicht verantwortlich für, wie der andere reagiert, wenn du tust, was die Bibel sagt. Hallo. Du bist verantwortlich zu tun, was die Bibel sagt. Ja, wenn ich tun würde, was die Bibel sagt, dann würde das und das passieren. Vergiss es, tu, was die Bibel sagt. Gottes Gebote sind nicht nur gut für dich, auch für den anderen. Und wenn der sich aufregen würde, dann hat er halt ein Problem. Dann muss der sich mal aufregen und dann können wir sagen, du, können wir mal darüber sprechen, warum du dich aufgeregt hast. Ja, dann wird er sich gleich wieder aufregen. Okay, dann regt er sich halt wieder auf. Irgendwann wird es mal den Punkt geben, wo wir sagen, du, warum gehst du immer so schnell in die Luft? Ja? Feedback, so erlebe ich dich, du. Eine kleinste Andeutung, dass da was nicht passt und sofort gehst du hoch wie ein Vulkan und man hat es schwer, irgendwie dich zu erreichen. Man hat es schwer, dir irgendwie mal zu sagen, du, das war jetzt nicht so doll. Du musst dich immer rechtfertigen, du musst immer in die Luft gehen, du musst immer gleich zum Gegenangriff übergehen. Überleg doch mal, wenn du mal die Luft rauslässt. Ich bin für dich, ich bin dein Helfer, ich bin dein Freund, ich bin nicht dein Feind, ich spreche diese Dinge nicht an, um dich fertig zu machen, um zu zeigen, wie mies du bist. Mir geht es darum, dass du vorwärts kommst. So, wenn du korrigierst, zeig dein Herz. Paulus sagt, im Geist der Sanftmut, Galater 6, wenn dein Bruder sündigt, dann geh hin im Geist der Sanftmut. Und wir können nicht sagen, ja, ich habe Angst davor. Und ist das die Begründung, nicht gehorsam zu sein? War jemand beim Militär? Ich war. 3 Tage, kann ich sagen. Da kannst du nicht sagen, Herr General, also der Befehl, der macht mir Angst und da habe ich es lieber nicht gemacht. Ach so, verstehe. Ja, da bitte ich vielmals um Vergebung, dass ich überhaupt diesen Befehl erteilt habe. Ist das so? Ob du Angst hast oder nicht, das ist dem General egal. Oder sagen wir mal, General hast du ja nicht mit zu tun, aber irgendein Feldwebel oder so, ja? Befehl ist Befehl. Da kannst du nicht sagen, ja, ich hatte Angst. Nein, du hattest einen Befehl. Tu den Befehl mit Angst, meinetwegen. Hab schlotternde Knie, aber tu, was gesagt wird. Geh hin, konfrontiere den anderen, lass deine Knie schlottern, okay, meinetwegen. Aber habe eine klare Sprache und sag, was du zu sagen hast. Und sag es so gut du es kannst, in einer demütigen Haltung. Weißt du, ich bin wirklich besorgt und ich möchte dir sagen, mit diesen und jenen Verhaltensweisen habe ich meine Mühe. Und bitte denk einmal darüber nach. Angst ist keine Beurlaubungsgrund vom Gehorsam. Angst ist kein Beurlaubungsgrund vor dem Gehorsam. So, Gott hat Ordnung gegeben in der Gemeinde. Und diese Ordnungen helfen, dass dein und mein Fleisch gekreuzigt wird. Dafür hat er Ordnung gegeben. Weil wenn wir das tun, miteinander in Wahrheit umgehen, dann werden wir alle viel, viel mehr Anlass haben zu beten, Herr, veränder mich, gestalte mich um in das Bild deines Sohnes, lehre mich zu vergeben, lehre mich zu demütigen, hilf mir geduldig zu sein, hilf mir da zu wachsen, hilf mir offen zu sein, aus meinem Schneckenhaus herauszukommen. Ich habe kein Recht mehr, mich zurückzuziehen. Die Ordnung Gottes sind uns gegeben zur Freiheit. Und wenn wir die Ordnungen annehmen, wird unser Fleisch gekreuzigt. Was ist der neue Bund? Das Herz wird beschnitten, die Beschneidung am Herzen. Das Ausziehen des fleischlichen Leibes, das ist die Beschneidung. Und gerade im Umgang miteinander sind wir so rücksichtsvoll mit unserem Fleisch. Stattdessen sollen wir unser Fleisch kreuzigen. Wie kreuzigen wir unser Fleisch? Indem wir tun, was die Bibel sagt. Ja? Statt Entschuldigungen und Ausflüchte und unwahre Dinge irgendwie zu bringen, wir sagen, wie es ist. Ja, ja, aber ich habe Angst, wenn ich die Wahrheit sage, dann lehnen die mich ab. Hey, die haben ein Buch, da steht drin, die haben dich zu lieben. Und wenn die nicht tun, was in diesem Buch steht, kriegen die Ärger mit dem Chef, so bleib entspannt. Ja? Du musst nicht für dich kämpfen, du tu, was die Bibel sagt und dann segne deine Geschwister, dass sie auch tun, was die Bibel sagt. Fertig. Wir haben immer solche tollen Entschuldigungen. Ja? Wir haben Verantwortung füreinander. Das finden wir Hebräer 3, Vers 12. Das finden wir Hebräer 10. Lass uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken zu reizen. Hebräer 12, jagt dem Frieden nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide. Dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werde und durch sie viele verunreinigt werden. Und das sieht dann ganz, ganz praktisch aus. Jetzt hatten wir gerade mit einem Fall zu tun und haben das gemeinsam beraten mit einer Ältestenschaft, wie vorzugehen ist. Jemand ist schon in der vierten Hausgruppe, weil er mit den dreien davor in Streit auseinandergegangen ist. Er ist in der vierten und aus der vierten ist er jetzt raus. Und es gibt klare Anzeichen, dass Menschen, die in seiner Nähe sind, vergiftet werden durch seine Worte. Und er bringt Worte der Anklage im Hauskreis gegen die Ältesten, weil er Ideen hatte, weil er Pläne hatte, die in sein Verderben gegangen wären. Er wollte da große Projekte machen und die Ältesten haben gesagt, du, wir warnen dich, wir können das nicht sehen, wir glauben nicht, dass das vom Herrn ist und wir sind nicht bereit, das zu unterstützen. Und aus diesen Projekten ist nichts geworden. Und dann wird daraus gemacht, die Ältesten haben mich gehindert, in meine Berufung zu kommen. Das ist kein kleiner Vorwurf. Also aus Schutz wird auf einmal Gegnerschaft. Statt zu sagen, die Ältesten haben mich von meiner eigenen Dummheit geschützt, wird jetzt gemacht, ich hätte zeigen können, was ich alles kann, aber die haben mir nicht erlaubt. Und er sät böse Saat in Herzen von anderen. Und er wurde ermahnt und er wurde zu zweit ermahnt. Er wurde vor alle Ältesten vorgeladen und sie haben ihm gesagt, das und das sehen wir und bitte kehr davon um. Und da war kein Anzeichen von Einsehen und Umkehr. Und dann haben sie ein letztes Gespräch gehabt und haben gesagt, pass auf, damit du weißt, am nächsten Termin der öffentlichen Versammlung werden wir dich vor der Gemeinde ermahnen. Wir werden der Gemeinde sagen, was gelaufen ist und an wie viele Hauskreisleiter an dir gescheitert sind und was alles passiert ist und was du tust in der Gemeinde. Wir werden der Gemeinde sagen, was mit dir los ist und wir werden vor der Gemeinde dich rufen, umzukehren von diesem bösen Weg. Und wir möchten, dass du da bist. Wie viele Gemeinden kennst du, die so etwas tun? Aber das ist, was die Bibel sagt. Die Unordentlichen weisen wir zurecht. Das ist, was die Bibel sagt. Ja, wenn wir das tun würden, dann würde der beleidigt weglaufen. Wir sind verantwortlich zu tun, was die Bibel sagt. Und wenn jemand mit Rückzug reagiert auf das, was Gottes Ordnung ist, dann hat er ein Problem mit Gott. Und in der nächsten Gemeinde wird er an demselben Punkt sehr schnell wiederkommen. So, wir haben nicht die Aufgabe, die biblische Ordnung zu umgehen, nur damit nicht jemand wegläuft. Hallo? Eine bittere Wurzel verunreinigt viele durch die Worte. Aus der bitteren Wurzel kommen Worte der Anklage, des Misstrauens und andere, die das hören und nicht unterscheiden können, bekommen diese Saat ins Herzen und dann fangen sie an zu denken, ja, was die von der Leitung da wieder gemacht haben. Und sie bekommen eine negative Haltung, werden verunreinigt. Und das Wort Gottes sagt, wir haben Acht aufeinander. Das heißt, wenn ich höre, dass jemand Worte der Bitterkeit und der Anklage, ob das gegen seinen Vater ist, ob das gegen seinen Chef ist, ob das gegen einen Bruder in der Gemeinde ist oder ob das gegen die Leitung ist, das spielt keine Rolle. Wenn ich höre, dass jemand aus einer bitteren Haltung heraus solche Worte bringt, die Bibel sagt, ich habe Verantwortung. Ich kann nicht sagen, Er hat ja nicht mich gemeint. Er hat ja nicht über mich gesprochen. Bitterkeit zerstört Beziehungen. Bitterkeit zerstört ein Leben. Bitterkeit zerstört die Beziehung zu Gott. Wenn du siehst, dass jemand sich zerstört und du handelst nicht und schreitest nicht ein, liebst du die Person nicht. Du liebst sie nicht. Das ist ja um des Friedens willen, will ich nicht sagen. Was für ein Frieden? Wenn jemand in Bitterkeit ist, hat er seinen Frieden schon längst verloren. Was für ein Frieden, von was sprichst du? So, wir müssen einmal genau hinschauen, welche Aufgaben wir haben in der Verantwortung füreinander. Und wir werden feststellen, dass wir weit unter dem zurückbleiben, was Gott von uns erwartet in den Beziehungen miteinander. Und viele Leute, wenn die Gemeindeleitung aufstehen würde und sagen würde, also wir tun Buße, wir haben erkannt, was die Schrift sagt, welche Verantwortung wir füreinander haben, welche Verantwortung die Leitung für die Herde hat. Wir werden ab jetzt uns bemühen zu tun, was die Bibel sagt. Viele Leute werden sagen, ich weiß nicht, ob das noch mein Platz ist. Das wird mir doch zu eng irgendwie. Also bis jetzt konnte ich ja machen, was ich wollte, aber jetzt werden da Leute auf mich schauen. Ein paar Jahre in einer pfingstlich-charismatischen Gemeinde und du bist abgrundtief verdorben für neutestamentlich-apostolische Gemeinde. Du brauchst eine ganz tiefe Runderneuerung, um fähig zu werden, in das Neue hineinzukommen. Und ich persönlich glaube, dass ein Großteil der heute bestehenden pfingstlich-charismatischen Gemeinden nicht schaffen werden, den Übergang in die neutestamentlich-apostolische Gemeinde. Weil sich schon zu lange an einen domestizierten, zahmen, sündetolerierenden Jesus gewöhnt haben. Und jetzt auf einmal soll alles anders werden. Jetzt soll gelten, was die Bibel sagt. Jetzt soll die Ordnung Gottes aufgerichtet werden. Jetzt kann ich nicht mehr sagen, was ich will. Jetzt kann ich nicht mehr eine Herzenshaltung entwickeln, wie ich das will. Auf einmal sind da Menschen, die schauen nach mir. Nee, das möchte ich nicht. Das ging ja bis jetzt auch. Ja, was ging bis jetzt? Eine Gemeinde, die nicht funktioniert hat. Die wenig bis fast gar kein Segen vom Himmel hatte. Das ging bis jetzt. Aber was Gott möchte, ist seine Form von Gemeinde hervorbringen. Und die sieht deutlich anders aus, als was wir bis jetzt gehabt haben und was wir denken, was Gemeinde ist. Und in der kommenden Gemeinde werden Herzenshaltungen wie Bitterkeit und Stolz und Unabhängigkeit, diese Dinge werden nicht mehr toleriert werden. Menschen werden dich konfrontieren, liebevoll, aber beharrlich. Und werden sagen, das und das sehe ich. Kehr um, lieber Bruder. Hör damit auf, liebe Schwester. Möchten wir das haben? Möchten wir diese Verbindlichkeit? Möchten wir diese Aufsicht aus Liebe? Lasst uns aufeinander Acht haben. Diese Fragen müssen wir beantworten. Und wenn wir sie beantwortet haben mit Ja, dann müssen wir der Leitung sagen, wir erwarten von euch, dass ihr hier die Ordnung Gottes aufrichtet in unserer Gemeinde. Das ist, was wir erwarten. Und dann werden Dinge in Gang kommen und Dinge werden gelöst werden und Herzen werden offenbar werden. Und es wird viel Buße geben, es wird viel Tränen geben, es wird viel Zerbruch geben, aber große Freude wird kommen. Große Freude wird kommen, glaubt mir das. Und der Friede wird groß sein. Der Friede wird groß sein. Wenn wir unter der Ordnung Gottes leben, wenn wir Verantwortung füreinander übernehmen und all diese Ausflüchte nicht mehr gelten, die Menschenfurcht und die Menschengefälligkeit und Angst vor Konflikten und dieses ganze Zeug, wenn das nicht mehr gilt, wir werden solche Wachstumsschübe machen. Wir werden so verändert werden. Weil wir wirklich eingepflanzt sind, eingebunden sind in einer Gemeinschaft. Und ich mache Raum dafür, dass eine Ausdrucksweise der Demut, Gott redet zu mir, Gott handelt an mir durch meine Geschwister. Und die Bibel gibt klare Warnungen, wenn wir das nicht wollen, wenn wir da unseren eigenen Weg gehen wollen, dann verlieren wir Schutz. Lass uns einmal zu Sprüche Kapitel 5 gehen. Sprüche 5, Vers 12. Du sagst, ach, wie konnte ich nur hassen die Zucht? Wie konnte mein Herz nur die Mahnung verschmähen, dass ich nicht gehorchte der Stimme all derer, die mich unterwiesen? Dass ich mein Ohr meinen Lehrern nicht zuneigte? Wie leicht hätte ich ganz ins Unglück geraten können, mitten in der Versammlung und der Gemeinde. Hier spricht jemand, der ganz knapp an einer totalen Katastrophe vorbeigeschrammt ist. Es hat Unglück gegeben, aber nicht ein totales Unglück. Es hat eine Erschütterung gegeben, es hat etwas Unangenehmes gegeben, aber das Schlimmste konnte gerade noch verhindert werden. Und er kommt zu sich und er begreift, er ist in dieses Ding hineingeraten, weil er nicht gehört hat, die Stimme derer, die ihn unterwiesen. Er hat nicht auf Rat gehört. Hat gesagt, ach, was verstehst du von meiner Situation? Ich weiß besser oder charismatisch, Gott hat zu mir gesprochen. Ja? Und wenn Gott zu mir gesprochen hat, wer bist du, dass du dem widersprechen kannst? Ja? Viele Male ist dieses Argument, der Herr spricht, ist ein Totschlagargument, weil wir nicht Korrektur wollen, weil wir nicht ein Gegenüber wollen, weil wir nicht zulassen, dass Menschen ein Fragezeichen machen. Und darum kommen wir ganz hoch und sagen, Gott hat gesprochen. Aber viele Male, wenn wir denken, Gott hat gesprochen, der Wunsch unseres Herzens hat gesprochen. Und dieser Mensch ist in Bedrängnis, ist in Probleme gekommen, aber das Schlimmste konnte noch gerade so verhindert werden. Und er wacht auf und er sagt, wie leicht hätte ich ganz ins Unglück geraten können, mitten in der Gemeinde. Kann in der Gemeinde sein. Und rennt trotzdem in sein eigenes Verderben, weil er der Stimme derer, die ihn unterwiesen haben, und das muss nicht unbedingt von der Kanzel sein, das können auch deine Freunde sein, das kann auch der Ehepartner sein, Stimmen, die sagen, du aus den und den Gründen, ich warne dich, ich glaube nicht, dass das von Gott ist, lass die Finger davon, tu es nicht. Und wir sind so verliebt in unsere Idee und so verrannt und wir glauben so, wir müssen das machen, dass gesunder Menschenverstand ausgeschaltet ist und wir nicht hören wollen, was eine Form von Stolz ist. Der Stolze ist für Fakten nicht mehr erreichbar. Er lebt schon in seiner Traumwelt, seine Urteile kommen nicht aufgrund von Fakten zustande, sondern aufgrund seiner Wünsche, denen er folgt und denen er sich selber unterworfen hat. Die Begierden des Herzens treiben ihn. In Ukraine ist ein riesiges Gemeindeimperium zusammengebrochen. Es galt als die größte Gemeinde in ganz Europa. Wer ein bisschen wusste, was dort läuft, hat gewusst, die Uhr tickt und das Ding wird erschüttert werden. Und der Pastor hat an die Habsucht der Leute appelliert und hat sich vor die Gemeinde gestellt und hat gesagt, ich werde euer Geld vermehren. Ein Pastor sagt den Leuten, ich werde euer Geld vermehren. Und er baut ein Finanzinvestment-Ding auf und er fordert die Leute auf, da zu investieren. Und es geht nach dem Stehballsystem. Person B wird ausgezahlt mit dem, was A eingelegt hat. Also das Geld hat sich nicht wirklich vermehrt. Das ist kriminell, auch in der Ukraine. Das ist kriminell, weil das Geld hat nicht gearbeitet und sich vermehrt, sondern jemand bekommt einfach das Geld von dem Vorgänger, der eingezahlt hat. Nee, umgekehrt. Jemand bekommt das Geld, der Erste bekommt das Geld von dem Zweiten. Und der Zweite bekommt das Geld von dem Dritten. Und das nennt man ein Schneeballsystem. Und irgendwann ist die Spitze erreicht und dann bricht das alles zusammen. Weil das eine Lüge ist. Und stell dir vor, und das hat dann einen riesen Rummel gegeben, bis in die Regierung hinein, Staatsanwalt, jetzt wird untersucht und man sagt also, 8 bis 12 Jahre Gefängnis oder so werden auf ihn warten. Und von dieser riesigen Gemeinde ist noch eine Handvoll übrig geblieben, ein paar hundert und es waren, weiß nicht, 20.000 oder wie viel. Und Riesenstreit und Fetzerei und Leute haben ihr Geld verloren, haben sich umgebracht. Ein Riesentheater. Stell dir vor, dieser Mann hätte Freunde gehabt, dieser Mann hätte Älteste gehabt. Er wäre nicht der große King an der Spitze der Pyramide gewesen, sondern er hätte Freunde gehabt, er hätte Älteste gehabt. Und jeder kann mal einen Ausrutscher haben, jeder kann mal ausrasten, jeder kann mal daneben sein und hat vielleicht irgendwelchen Blödsinn erzählt. Aber nachdem er sagt vor der Gemeinde, ich werde euer Geld vermehren, hätten die ihn ins Gebet genommen und hätten gesagt, pass mal auf, das war das erste und letzte Mal, dass du solchen Quark hier erzählst. Und am nächsten Sonntag stehst du vor der Gemeinde und wirst Buße tun über diesen Blödsinn, den du da erzählt hast, wirst die Gemeinde um Vergebung bitten und du wirst nie wieder solchen Quatsch erzählen. Und dein ganzes Finanzinvestment-Ding, das werden wir gleich streichen. Das kannst du gleich dir abschminken. Die Gemeinde wäre vor einem Mega-Crash bewahrt worden. Aber es gab keine Ratgeber, es gab keine Freunde, es gab niemanden, der Verantwortung bereit war zu übernehmen. Es gab niemand, der gesagt hat, du, Pastor sein bedeutet nicht, der darf hier über dem Gesetz stehen und der darf hier Dinge tun, die gegen die Bibel und gegen das bürgerliche Gesetz sind. Aber die waren so eingeschüchtert mit dieser Idee, taste nicht den Gesalbten des Herrn an. Das ganze System war total verkehrt. Und Tausende von Gläubigen sind in eine Riesendepression und Verwirrung und Durcheinander gestürzt, weil sie nicht Verantwortung füreinander übernommen haben, weil sie nicht Gemeinde nach dem Neuen Testament gebaut haben. Das ist jetzt eine besonders krasse Geschichte. Im Moment bin ich in einer anderen, noch viel krasseren Geschichte drin. Aber ich könnte dir viele, viele Geschichten erzählen aus Deutschland, wo es genau nach dem gleichen Prinzip abläuft. Jemand hat die Macht, jemand denkt, er kann tun, was er will und er lebt ohne Korrektur, ohne Gegenüber. Und die anderen sind genauso verantwortlich, weil sie diesen einsamen Platz der Macht ihm geben. Weil wir nämlich alle gerne lieben, dem starken Helden zuzujubeln. Das ist unser Pastor, das ist unser Held, das ist unser Dämonenbezwinger. Hallo. Viele leben ihre Fantasien aus, indem sie das projizieren auf den starken Mann, auf den sie schauen. So wie Leute irgendwelche Stars bejubeln, ob das ein Fußballstar ist oder ob das ein Entertainer ist oder so. Sie leben ihre Wünsche und Bedürfnisse und Fantasien aus, indem sie sich mit dieser Person identifizieren. Aber nicht in der Gemeinde, nicht im Haus des Herrn. Gott hat Ordnung gegeben und diese Ordnung sorgen dafür, dass unser Herz nicht in Größenwahn kommt. Es ist aus Schutz für uns gegeben, dass wir lernen, aufeinander Acht zu haben, dass wir lernen, unser Herz zu bewahren. Es ist nur die Güte Gottes dahinter. Und wenn wir so eine Sicht bekommen von Gemeinde, dann werden die schlimmsten Crashs hinter uns sein. Es wird nicht dann eine Zone kommen ohne Probleme. Aber wir werden die Probleme anders angehen und anders lösen, an der Wurzel lösen. Aber wenn wir nicht tun, was die Bibel sagt, machen wir Raum für den Teufel in der Gemeinde, weil der Schutz Gottes nicht mit uns ist. Und Herzen können sich erheben und werden viel Schaden anrichten. So ist es die Güte Gottes. Und er schafft eine Ordnung, die dafür sorgt, dass unser Herz gegründet wird in der Wahrheit. Es ist die Güte Gottes. Die Zeit ist um. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen klarer versteht, was es mit dem Herzen auf sich hat und wie Gott in seiner Güte verschiedene Maßnahmen ergriffen hat, um uns zu bewahren vor unserer eigenen Dummheit, vor unserem Stolz. In seiner Güte hat Gott etwas geschaffen, was uns ein maximales Maß an Sicherheit gibt. Und jetzt ist nur noch die Frage, wollen wir das oder wollen wir auf Risiko spielen und sagen, du, ich weiß schon und der Herr und ich. Was wollen wir? Das Einzige, was den Segen Gottes bekommen wird, ist neutestamentliche Gemeinde. Das ist das Einzige, was funktioniert. Und die Kirchengeschichte und die Erfahrung der letzten Jahre und Jahrzehnte zeigt, alles andere kannst du in der Pfeife rauchen. Alles andere funktioniert nicht. Alles andere hat nicht die Garantie des Segens. Es mag ein kurzfristiges Aufsteigen geben, alle sagen, ah, und dann war es das. Kometen haben wir genug gehabt. Wir sollen leuchten wie die Sterne, nicht wie ein Komet, einmal so über den Himmel zischen und alle staunen. Wir wollen etwas bauen, was Bestand hat. Wir wollen etwas bauen, was Gott bestätigt. Wir wollen etwas bauen, was nachher, wenn der Tag der Bewertung kommt, wenn der göttliche Bunsenbrenner unter unsere Werke getan wird, was dann noch Diamanten und Gold und Edelsteine zeigt und offenbart. Das ist, was wir bauen wollen. Schnell der Gemeinde aus dem Boden stampfen, von irgendwas dummes Zeugs machen, was alle anderen schon vorher gemacht haben, was nicht funktioniert hat. Das lohnt sich nicht. Aber das eine, was funktioniert, ist neutestamentliche Gemeinde. Und Gott wird mit uns sein und wird uns bewahren vor unserem Stolz, vor unserer Unabhängigkeit, vor unserer Überheblichkeit. Halleluja. Vater, danke für deinen Sohn, der regieren will in seinem Haus, der seine Ordnung aufrichtet und der die Herzen testet und prüft und erforscht und die Dinge, die da Schaden anrichten können, eliminiert und herausbringt und auf uns aufpasst. Und wir danken dir für deine fantastische Ordnung, für deinen Schutz. Wir danken dir für alles Gute, was du uns gibst durch deine Gemeinde. Und wir wollen lernen, in deinen Ordnungen zu leben. Wir wollen lernen, unser Herz dir zu geben und damit ein Herz zu bekommen, das beschnitten wird und das fähig ist, zu vertrauen, dir zu vertrauen und einander zu vertrauen und zu wachsen in das hinein, was du für uns hast. Und damit segne ich auch diese Gemeinde und bete, dass sie sich Gedanken macht über, wo sie hinwollen und was du ihnen anbietest und wie das aussieht. Und dass sie da mit Mut und Klarheit und Liebe zur Wahrheit hineingehen und neue Wege gehen. Dir zur Ehre. Halleluja. Danke, Vater. Amen. Amen. Okay. So, ich habe gesagt, da ist noch Raum für Fragen. Ich schlage vor, dass wir die Fragen und die Antworten nicht aufnehmen. Ist das in eurem Sinne? Ja? Also dann...